das ist der ICF Basel Podcast.
Guten Abend, geht's euch gut? Das klingt ja ganz lahm. Aber die Zeitumstellung war letzte Woche, oder? Geht's euch gut? Ja, schön. Es geht weiter in der Serie Hashtag Jesus und ich möchte euch zum Einstieg erzählen von einem Typ, der heisst Larry Crabb, nicht Larry Crabb, sondern Larry Crabb. Und das ist einer von den bekanntesten christlichen Psychologen und Professoren für klinische Psychologie. Der hat das studiert und gelehrt an verschiedenen Universitäten. Und das ist ein Typ, dem bin ich im Studium, also nicht ihm, sondern seinen Büchern bin ich im Studium begegnet, gell? Der hat viel geschrieben, gell? Der hat, ehrlich gesagt, hat er mehr geschrieben, als manche Menschen in ihrem ganzen Leben lesen. Der hat Bücher geschrieben zum Thema Seelsorge, Bücher geschrieben zum Thema Gesprächsführung, Bücher geschrieben zum Thema psychische Probleme, Depression, Suizid, Bücher zum Thema Ehe natürlich, gell? Ehekrisen überwinden, Paartherapie, Beratung, ein riesiges Handbuch hat er geschrieben zum Thema Seelsorge. Ich habe ja gesagt, gell, mehr als einige von euch vielleicht lesen in ihrem Leben. Aber auf jeden Fall, der Typ, der hat geschrieben und geschrieben, 40 Jahre lang, 50 Jahre lang. Und irgendwann, vor einiger Zeit, eines von seinen letzten Büchern, die er geschrieben hat, es hat den Titel «Ein heiliges Potenzial von Gemeinschaft». Und das Buch ist entstanden aus einer Entdeckung, die er gemacht hat, beziehungsweise aus einem Erlebnis, einer Erfahrung, die er gemacht hat, die ihn zuerst ziemlich beunruhigt hat. Und zwar geht es um einen Typ, der nach einer schweren Depression und nach einem misslungenen Selbstmordversuch bei ihm in der Beratung landet. Und er hat den intensiv begleitet, hat mit ihm das ganze therapeutische Programm durchgemacht und so weiter. Und dem ist es dann auch tatsächlich immer besser geworden. Und ein paar Jahre später hat er den Typ zufällig getroffen, ist irgendwo in den reingelaufen und sagt, wir kennen uns doch, oder? Und dann der andere dankt dann einem Larry Crabb für die enorme Hilfe, die er erfahren hat in seinem Leben und sagt, hey, das hat so einen Unterschied gemacht, die Zeit, wo du mich begleitet hast. Und dann nimmt der Larry Crabb irgendwie Wunder und er will wissen, ja, was hat dir denn genau weitergeholfen? Was ist so ausschlaggebend gewesen auf unserem therapeutischen Weg, wo wir gegangen sind? Und der andere erzählt ihm, ja, weisst, es ist doch da, ich bin doch einmal im Park gewesen, mit einem Freund zusammen und wir sind einfach so abgehängt im Park. Und dann bist du doch vorbeigelaufen und hast uns gesehen und bist irgendwie zu uns angesessen und hast einfach eine Stunde lang mit uns geschwätzt. So, wir haben einfach plaudert auf Augenhöhe, so einfach freundschaftlich miteinander haben wir uns unterhalten. Und der Larry Crabb schaut ihn an und sagt, ja, was ist Ausschlag? Ja, in dem Moment ist etwas passiert und das hat so viel ausgelöst bei mir und der Larry Crabb kann es nicht fassen und sagt, ja, aber kannst dich nicht erinnern an das Gespräch, wo wir hatten, wo da der entscheidende Knopf gelöst worden ist, wo wir herausgefunden haben, dass das, was du jetzt empfindest, zu tun hast mit deinen Kindheitserfahrungen und so und der andere schaut ihn an und sagt, na, weiss jetzt nicht mehr genau, aber weisst du, dort im Park, wo wir miteinander geschwätzt haben und dann, das hat der Larry Crabb zuerst einmal ein bisschen beunruhigt oder ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und er hat dann angefangen, seinen ganzen therapeutischen Ansatz auf den Kopf zu stellen. Und er hat angefangen, die Kraft von der Gemeinschaft, die Kraft von natürlichen Beziehungen, die Kraft von Freundschaften auf Augenhöhe näher zu analysieren. Und er hat angefangen, seinen ganzen Ansatz um das Geheimnis von Gemeinschaft umzubauen. Er ist nach wie vor überzeugt, dass der Weg, den er gegangen ist mit dem depressiven und suizidalen Menschen, dass der Weg hilfreich war. Und er ist nach wie vor überzeugt, dass es viele Probleme gibt, wo wirklich professionelle Hilfe brauchen. Aber er hat angefangen, die Schlüsselfrage zu stellen für sein Leben und für die Leute, die er begleitet. Wie kann ich Menschen wieder integrieren in gesunde Beziehungen? Wie kann ich sie in ein gesundes, heilsames, lebensspendendes Beziehungsnetz integrieren oder ihnen helfen, um so Beziehungen zu finden? Und darum schreibt er das Buch, dann eines von seinen neueren Büchern, «Ein heiliges Potenzial von Gemeinschaft. Das Heilungspotenzial oder das Lebenspotenzial von freundschaftlichen Beziehungen, könnte man auch sagen. Wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus und wir schauen verschiedene Zugänge an zu dem Leben, wo Jesus uns versprochen hat. Ich bin eingestiegen in die Predigtreihe mit dem Satz, mit dem Versprechen von Jesus. Kommt zu mir, wenn ihr durstig seid. Kommt zu mir und ich gebe euch zu trinken. Ich still euren Durst und ich lasse sogar einen Strom vom Leben aufbrechen in eurem Herz, in euch drinnen, wo zu anderen weiterfließt. Und wir haben gesagt, wir nehmen in dieser Predigtreihe, nehmen wir das Versprechen von Jesus ernst. Und wir schauen uns jeden Sonntag einen neuen Zugang an, eine neue Möglichkeit, um in Berührung mit dem Leben von Jesus zu treten. Und heute reden wir über Freundschaft. Über Freundschaft. Das ist eine Dimension, wo man auch im Leben von Jesus beobachten können. Aber etwas, was uns oft entgeht, wenn wir die Evangelien, die Jesus-Geschichten lesen, oft sind wir mega konzentriert. Was hat Jesus gemacht? Was passiert da? Und es passiert ja auch genug, gell? Kranke werden geheilt, gebundene, Gefangene werden befreit, Menschen kommen ein komplett neues Leben über, erfahren Vergebung. Und wir lesen die Evangelien, Geschichten von Jesus, konzentriert auf die Frage, was passiert? Und wir fragen uns manchmal nicht so sehr, mit wem passiert das eigentlich? Mit wem erlebt Jesus das? Auch in den Jesus-Filmen, in denen, es gibt ja unzählige Verfilmungen vom Leben von Jesus. Auch dort tritt der Aspekt von Gemeinschaft und Freundschaft oft total in den Hintergrund. Man sieht Jesus alles Mögliche machen, aber man sieht kaum einmal eine Szene, wo Jesus mit seinen Freunden zusammen ist, mit seinen Jüngern und einfach irgendwie eine gute Zeit hat. Ich habe einen Jesus-Film geschaut vor ein paar Jahren. Ich weiss gar nicht, was für einer das war. Aber eine Szene, die hat sich bei mir so ins Bewusstsein oder ins Gedächtnis eingebrennt. Und das ist eine Szene, wo Jesus mit den Jüngern zusammen ist und irgendwie hockt so an einem Baum und sie hocken so um ihn herum und schwätzen und dann irgendwie offenbar einfach eine gute Zeit und Jesus spielt mit so einem Stäckchen, das er vom Boden aufgelesen hat und an einer Stelle schmeißt er so das Stäckchen dem Petrus ins Gesicht und lacht sich halb kaputt und nachher irgendwie die haben eine riese gute Zeit und das ist das erste Mal gewesen, wo ich so einen Film geschaut habe und das erste Mal, wo mich der Gedanke durchzuckt hat, du, vielleicht ist Jesus tatsächlich gern mit diesen Jüngern zusammen gewesen. Vielleicht hat Jesus wirklich Nähe und Gemeinschaft von diesen Menschen gesucht. Vielleicht hat er die Nähe und Gemeinschaft gebraucht von seinen Jüngern. Versteht ihr? Jesus ist auftreten und hat gesagt, das Reich Gottes bricht an. Und buchstäblich das Nächste, was er macht, das Nächste, was du in den Evangelien liest, er sagt, das Reich Gottes bricht an. Und er geht und beruft Jünger. Er geht und sucht sich Freunde aus, die mit ihm die nächsten Jahre teilen, die mit ihm das Leben verbringen. Leute, die den Rest von seinem Leben um ihn herum sind. An einer Stelle sagt er das sogar ganz ausdrücklich im Johannes 15, Vers 15. So eine prägnante Stelle, wo Jesus seinen Jüngern in die Augen schaut und ihnen sagt, ich nenne euch nicht mehr Knecht. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber sind meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus, versteht ihr? Jesus selber baut auf Freundschaften in seinem Leben. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, ich bin nicht einfach nur zukünftige Verantwortungsträger vom Reich Gottes. Ihr seid nicht einfach nur wichtige strategische Multiplikatoren für meinen Dienst. Ihr seid nicht einfach nur Laufburschen für den Messias, sondern ihr seid meine Freunde. Er schaut ihnen ins Gesicht und sagt, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Vertrauten. Und dann schickt er die Freunde in die ganze Welt raus. Als Freunde, als Vertraute, als Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander das Leben teilen und miteinander unterwegs sind, schickt er sie in die ganze Welt, um die Botschaft vom Reich Gottes weiterzubringen. Jesus selber hat auf Freundschaften gebaut und ich könnte jetzt länger da dozieren über das Thema Freundschaft, aber ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich sehr viel echter und sehr viel spannender, wenn ich ein Gespräch führe mit einem von meinen langjährigsten und besten Freunden. Und das ist der Oli Blauenstein. Wenn er auf die Bühne kommt, dann lass uns ihm doch einen fetten Applaus geben.
Merci vielmals.
So gut, Oli, willkommen auf der Bühne.
Dankeschön, merci.
Oli, du bist im ICF Basel seit dem ersten Gottesdienst. Und du hast da jahrelang Technik mitgeschafft und so. Deine Frau hat den Kinderexpress aufgebaut mit grossem persönlichem Einsatz. Also von euch beiden, oder? Weil ihr habt auch die ersten Kinder beigesteuert zum Kinderexpress, oder? Und jetzt bist du seit mehreren Jahren bist du Teil vom geistlichen Rat. Das ist so unser ältester Rat, unser oberste Leitungsgremium. Und ich weiss noch, als ich vor 12 Jahren so ins ICF gekommen bin, da bist du ja schon ein paar Jahre dabei gewesen. Wir haben uns ziemlich bald kennengelernt, aber wir haben uns nicht unmittelbar mega gut verstanden, oder? Oder haben nicht sofort ein Heu auf der gleichen Bühne gehabt und so, sondern irgendwie hat sich so Freundschaft erst mit der Zeit entwickelt. Und ich habe beim Nachdenken, beim Rückblick gedacht, was ist es eigentlich gewesen, wo uns zu Freunden werden lassen hat?
Also, wir haben eigentlich einen gemeinsamen Freund gehabt, wo wir irgendwann mal herausgefunden haben, dass das so ist, oder? Und das ist der Jack Bauer aus der Serie 24. Und ich weiss nicht, wer das kennt, oder? Also, es ist jetzt nicht unbedingt die soziale Serie gewesen, aber...
Für uns schon, wir haben es immer
zusammen. Ja, wir haben es mega gut gehabt, gell, ja. Und so hat das ein bisschen angefangen und dann haben wir angefangen halt Film schauen oder zusammen Steak essen oder was auch immer, sind ab und zu ins Kino gegangen, ein Bier getrunken und dann haben wir gemerkt, dass mit der Zeit hat sich das verändert, ist es immer weniger Film und mehr Bier oder mehr Gespräche zum Beispiel und das Interesse aneinander hat sich entwickelt, ja.
Ja, ich kann mich erinnern an einige Übungen, wo wir eigentlich uns getroffen haben, um ins Kino zu gehen und dann am Schluss den Film sausen lassen haben, einfach weil wir uns so angeregt unterhalten haben und weil es einfach irgendwie spannender war, um Zeit nur miteinander zu verbringen, als jetzt da noch in ein Kino sitzen und einen Film schauen. Und vor allem, du schlafst ja sowieso bei den meisten Filmen in der zweiten Hälfte hier, oder?
Ja, wenn du sie auswählst, ja. So Marvel-Film und so Sachen.
Ich habe Marvel noch nicht entdeckt, oder? Da kann ich jetzt auch nicht helfen, oder? Ich genieße das bis heute, gell, dass wir, wenn wir abmachen, dass wir so, es ist eine gewisse, immer wieder so eine Unbeschwertheit drin. Wir können einen Abend lang zusammen abmachen und irgendwie nur Quatsch reden oder nur sinnlose Actionfilme schauen und auseinandergehen. Und es ist einfach gut gewesen. Aber es ist gleich noch, Freundschaft zu dir ist gleich noch mehr. Und vielleicht kannst du mal so sagen, für dich, was sind für dich Kennzeichen von Freundschaft, wo du auch so bei uns zwei siehst und wie haben die sich entwickelt?
Also ich denke, was die Grundlage ist, um eine Freundschaft überhaupt anzufangen, ist eigentlich, dass man sich zuerst mal für den anderen interessiert. Weil es gibt natürlich auch Freundschaften, wo man einfach eben zusammen Bier trinkt und erzählt, wie toll das man ist und immer nur die geilsten Storys rausbringt und so. Aber auch das gehört dazu. Wir sind Männer, oder? Das ist ein Teil von uns. Also das sollte man nicht verleugnen, oder? Aber mit dem sich interessieren für den anderen, für auch was abgeht im Leben und so weiter, entsteht Vertrauen. Und wenn man das Vertrauen erarbeitet, kannst du eigentlich auch langsam anfangen, dass die Abwehrmauer runtersetzen, die man normalerweise um sich hat, um sich zu schützen, weil man kann sich ja dann auch mal nicht aus dem besten Licht zeigen. Oder man kann, das vertreibt eine Freundschaft, dass man halt auch mal schwach sein darf und nicht immer nur der perfekte Pastor ist, oder?
Nein, das hättest du nicht dürfen
sagen. Oh, Entschuldigung.
Du hast ja...
Steht's nicht im Skript.
Du hast ja auch so einen Hintergrund, was dir eigentlich nicht natürlicherweise mega leicht gemacht hat, um dich öffnen oder verletzlich zeigen. Weil du bist eher in einem Kirchenmilieu gross geworden, wo sich das nicht gelohnt hat, oder?
Also, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, ja. Also, dort, wo ich aufgewachsen bin, ist das eigentlich so gewesen, dass Freundschaften eigentlich durchaus auch etwas Gefährliches gewesen sind. Und zwar, wenn man sich zu fest geöffnet hat oder hat erzählt irgendetwas, was man erlebt oder gemacht hat, was halt jetzt nicht christlich ist, dann hat man sich relativ schnell mal ins Offside begeben selber und sich selber abgeschossen, dass du quasi dann auf der letzten Bank hast dürfen sitzen und nichts mehr zu sagen hast. Und das sehe ich auch, ja, bei meinem Vater zum Beispiel, oder? Was dann sehr schwierig ist, um überhaupt Freundschaften zu pflegen. Und das ist etwas, was man muss lernen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das angeht und probiert auch, oder?
Wir haben das gewagt, gell? Also, immer, das über eine längere Zeit hinweg, um uns Sachen zu erzählen, wo wir jetzt nicht unbedingt hätten wollen auf Facebook lesen am nächsten Tag. Und, wo wirklich müssen unter uns, abbleiben. Einfach, weil es mit unseren Kämpfen zu tun hat oder mit Sachen, mit unseren Schwachseiten. Ich habe dir auch manchmal Zeug erzählt, wo dich vielleicht sogar schockiert hat oder wo eben das Bild vom Übermensch definitiv hinter sich lassen hat, oder?
Also schockiert ist der erste Sekunde gewesen und dann hat es mich beruhigt, eben, dass auch Pastoren normale Menschen sind mit normalen Problemen und dass auch die mal nebenher reinrennen, wo einfach nicht so ideal ist und so und ja. Und ich bin auch froh, dass ich nicht alles im Facebook muss lesen, was ich dir erzähle. Ja? Ja.
Also ich
oder als Predigtbeispiel noch besser.
Also. Ja, genau. Genau. Ich bin wie immer. Das sind so die anonymisierten Predigtbeispiele. Ja. Die sind immer vom Molly, oder? Ja. ein Mann, den ich jetzt namentlich nicht möchte nennen, aber.
Ja, ist gut, genau. Ist gut, okay.
Also was ich du hast gesagt gegenseitiges Interesse und was ich was für mich noch einen Schritt weiter geht, über das Interesse aus, oder was mit dem verbunden ist, ist ein Wohlwollen für den anderen. Etwas, was ich bei dir, über die Jahre hinweg immer mehr einfach hat dürfen merken oder spüren, dass du meinst es gut mit mir. Und es ist mir mega wichtig, geworden, auch zum Zeug von mir preisgeben oder etwas mich verletzlich machen, oder auch zum Wissen, ich kann dich einmal, weiss auch nicht, ich kann dich einmal enttäuschen, ich kann mal den, deinen Geburtstag vergessen, oder?
Du weißt ja gar nicht, wenn ich Geburtstag
habe. Nein, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch mehrmals deinen Geburtstag vergessen. Jedenfalls, ich weiss, wie, du weißt das Beste für mich. Und ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, wo sich mir recht eingeprägt hat. Ich habe mal, vor Jahren, nach einer Predigt, ein echte Frust gehabt, weil die Predigt einfach in die Hosen ist und ich habe ab und zu mal das Gefühl, eine Predigt sei in die Hosen und ich bin der Einzige, der das denkt, dann ist ja gut, aber dort bin ich glaube wirklich nicht der Einzige gewesen. Und es ist irgendwie nicht das Gälen vom Ei gewesen und ich habe vorbereitet und habe das Gefühl, es ist für Katz gewesen und ich bin frustriert gewesen und nach dem Gottesdienst, ich wäre am liebsten, das war im Gundeli gewesen, noch in der alten Location, ich wäre am liebsten zum Hinterausgang raus und heimgegangen und bin dann so verloren vor der Bühne rumgestanden und da weiss ich noch, bist du auf mich zugekommen und hast mich einfach umarmt, oder? Und du bist sonst nicht so touchy, oder? Es ist jetzt nicht so, dass wir uns die ganze Zeit in den Armen liegen, oder? Und du bist einfach früher, du hast mich einfach umarmt, hast nichts gesagt, hast kein Problem probiert zu lösen oder so, einfach, und bist dann nachher wieder gegangen. Das weiss ich, das ist so ein, für mich ein mega, mega starkes Zeichen gewesen.
Ja, manchmal gibt's nicht viel zu sagen, gell?
Das, ja.
Also, dann ist eine Umarmung schon gut.
Ja, musst du jetzt nicht mehr kaputt machen, Oli. Okay. Also,
aber weißt du, Manuel, du bist schon so gut. Das ist ja unglaublich, bla. Oder?
Genau.
Ja, sicher.
Also, etwas, wo für mich noch dazu kommt, jetzt gegenseitiges Interesse, Wertschätzung füreinander, aber was ich bei dir immer wieder gesehen habe, also, wo ich dich kennengelernt habe, oder bevor ich dich kennengelernt habe, haben die Leute mich gewarnt vor dir, oder? Und haben mir gesagt, ja, der Oli, gell, der hat ein mega gutes Herz, oder? Aber man merkt es nicht immer, weil er ist so direkt einmal, oder? Und er sagt einfach gerade raus und so. Und ich bin auch ein paar Mal vielleicht ein bisschen verschrocken, ab der Direktheit von dir, aber ich habe das so schätzen gelernt, weil ich gemerkt habe, du bist für mich, aber du getraust dich auch mal etwas anzusprechen. Du getraust dich, etwas auf den Punkt zu bringen. Und ich habe gemerkt, für mich gehört das zu einer Freundschaft auch dazu. Freundschaft für mich ist nicht nur Bestätigung, nicht nur jemand, der dir das Füttli pudert oder dir quasi die ganze Zeit sagt, wie gut du bist, sondern jemand, der es auch wagt, dir entgegenzutreten, weil ihm so viel an dir gelegen ist. Und ich habe das bei dir ein paar Mal erlebt. Und extrem geschätzt, auch wenn das jetzt manchmal vielleicht ein bisschen schwer verdaulich ist.
Ja, es gehört zu einer guten Freundschaft, was ich vorher gesagt habe, dass eben, wenn der Schutzwall weg ist oder wenn man sich selber verletzlich macht, dass man auch am anderen dreinreden ins Leben. Ja. Und manchmal gibt es Situationen, wo einfach, ja, was Sinn macht. Man, gegenseitig. Also es ist ja nicht nur so, dass ich dir drin schwätze.
Nein.
Du schwätzt mir ja.
Also, nein, du gibst mir ja auch Gründe.
Er schwätzt viel mehr. Also das gehört er ja jetzt, oder? Ja.
ich weiss noch einmal, gell, wo ich wieder mal in meinem Leben eine riesen Fehlplanung, oder es ist überhaupt keine Planung, ich habe einfach alles zugesagt und bin am Schluss voll im Seich hinten gewesen und nicht mehr drüber gesehen. Und dann habe ich mit dir geredet, weiss ich noch, wie du mir dort entgegengetreten bist. Kannst du dich erinnern an das,
was
du mir gesagt hast?
Also, wegen deiner Jobplanung.
Ja.
Ja, also, der Manuel hat die Angewohnheit, dass er eigentlich, wenn ihm jemand einen Job anbietet, dann macht er ihn auch. Und er hat ja schon so ein 100% manuell Arbeitspensum, das ist für uns Normalmenschen etwa 150-200%. Und dort hast du, glaube ich, den dritten Job angenommen, gell?
Ja.
Ich habe nur gedacht, ja, also wie willst du die Steuererklärung ausfüllen mit drei Arbeitgebern und so?
Das macht meine Frau, die Steuererklärung, das muss ich nicht sagen.
Okay, gut. Ja, und dort habe ich gemerkt, dass du dich verzettelst, weil du bist ein unglaublich cleverer Typ. Das ist wahnsinnig, wie du kannst deine Predigten durchgeben und uns mitrissen hier als Pastor oder eben als Freund. Aber wenn es um deine Organisation geht, manchmal, dann macht mir das einfach wie hassig, weil ich denke, hey, scheiße, jetzt verbaut er sich das Leben mit so Zeug und nachher kommt er wieder nicht mehr dort raus, oder? Und
dann, ja. Jetzt hast du es natürlich.
Ja,
wir müssen es jetzt nicht wiederholen.
Da hat es noch Leute.
Okay. Jetzt hast du es natürlich sehr nett wiedergegeben. Ich weiss genau noch, was er gesagt hat, oder? Er hat mir gesagt, Manuel.
Ungeschickt, genau.
Manuel, du bist einer von den intelligentesten Menschen, die ich kenne. Aber wenn es um deine Lebensplanung, um die Organisation von deinem Leben geht, dann bist du einmal huren dumm. Das hast du mir gesagt. Oder ein dummer Sieg, hast du, glaube ich, sogar gesagt. Also, gut, jetzt. Einen Weg, das ist mir wichtig geworden. Also ein Gegenüber, eine Freundschaft als Gegenüber, jemand, der dir auch entgegentritt, weil er sich um dich kümmert. Oli, zum Schluss noch, was findest du, was sind so praktische oder Herausforderungen für eine Freundschaft oder zum eine Freundschaft aufrechterhalten?
Ich glaube, wenn man Sachen feststellt, wo beim anderen in eine Richtung laufen, die nicht gut sind, und die nicht sagt, dann baut das so wie ein Tabuthema auf, das ist plötzlich, wie heißt, ein Elephant in the Room, wo man nicht wahrnehmen will. Und das wird immer grösser und dominierender. Und wenn man das nicht ansprechen kann, dann hast du irgendwann einmal nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das ist der Killer von Beziehungen, ob es jetzt eine Freundschaft ist oder eine Ehe oder weiß ich was von einer Beziehung. Wenn Tabus sich aufbauen können, wo man nicht ansprechen kann, dann geht es irgendwann auseinander. Und da, denke ich, macht Sinn, wenn man solche Themen halt sehr früh anfängt. Also, logischerweise nicht zuerst kritisieren und dann die Freundschaft aufbauen, sondern schon das bei guten Freunden machen, oder? Ja.
Oli, danke vielmals für deine Bereitschaft, um da ein Stück von dir auch und von unserer Freundschaft da auf die Bühne zu bringen. Und danke für die Jahre, wo wir schon zusammen freundschaftlich unterwegs sind. Das bedeutet mir mega viel. Lass uns ihm einen herzlichen Applaus geben.
Merci, gell. Danke, Manu.
Der Ruf von Jesus, wer durstig ist, der soll zu mir kommen und trinken. In den letzten Jahren bin ich immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass das nicht nur ein Ruf ist, in die Einsamkeit mit Jesus. Dass wenn Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr durstig seid und trinkt von mir, dass das nicht nur ein Ruf ist, wo die vertikale Dimension anspricht. Ich und mein Jesus. Nicht nur ein Ruf ist, sich zurückzuziehen und Zeit mit Gott zu verbringen oder so, sondern ich bin immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass der Ruf von Jesus auch ein Ruf ist in die Gemeinschaft. Ein Ruf in Freundschaften, in Beziehungen. Und dass Gott uns, dass Jesus uns begegnet in Freundschaften. Dass er uns begegnet in Beziehungen, dass ein Stück von der Liebe Gottes, ein Stück vom Interesse Gottes für uns, ein Stück vom Wohlwollen Gottes für uns erreicht durch Beziehungen, wo wir leben, durch Freundschaften, wo wir haben, wo wir das Leben mit anderen teilen. Und ich bin immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass nicht so ist, dass Freundschaften zum Glauben dazukommen, so quasi, ich habe da meinen Glauben mit Jesus und da bete ich und da lese ich Bibeln und so, das ist mein Glauben. Und dann zusätzlich zum Glauben habe ich dann noch ein paar, wenn es gut kommt, ein paar Beziehungen, ein paar Freundschaften oder Gemeinschaften. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Beziehungen, Freundschaften etwas sind, die zum Glauben dazukommen, sondern dass Freundschaften, Beziehungen ein Bestandteil sind von einem gesunden Glauben oder ein Bestandteil sind von der Beziehung zu Gott auch. Das gehört wie dazu. Gott begegnet uns durch andere Menschen und Gott bringt uns in Berührung mit seinem Leben gerade durch Freunde, die mit uns das Leben teilen. Und denkt nicht, dass das für mich etwas ist, wo ich quasi immer genossen habe und wo ich das Leben lang hatte. Ich habe mich das Leben lang gesehnt nach guten Freundschaften. Und ich habe das nicht immer gehabt. Ich habe mich erinnert, vor kurzem habe ich so einen Nostalgietrip gemacht in meine Vergangenheit. Ich bin ja in Schaffhausen in der Ostschweiz aufgewachsen und bin dort hingefahren mit dem Auto und habe die Orte aufgesucht, Schulhäuser besucht, wo ich in die Schule gegangen bin. Es war Ferienzeit, kein Mensch war dort, aber ich bin in der Primarschule, ich bin angefahren, ausgestiegen und alleine durch den Pausenplatz gelaufen und dann in die Sekundarschule dort schauen und ins Gymnasium schauen. Und ich kann mich erinnern an das Gefühl, das mich beschlichen hat auf diesen Pausenhöfen. Ich habe das Gefühl von der Einsamkeit wahrgenommen. Ich kann mich erinnern daran, dass ich in dieser Zeit oder auf weiten Strecken vor allem von meiner Jugendzeit oder Teenagerzeit mich gesehnt habe nach Freundschaften, mich gesehnt habe nach Leuten, die irgendwie mit mir unterwegs sind, für mich da sind und probiert habe, irgendwo Anschluss zu finden, mich zu irgendwelchen Klicken dazu zu gehören oder dort und mich manchmal verbogen habe, um irgendwo anzukommen. Und ich habe über grosse Zeit hinweg, habe ich das nicht gehabt. Ich halte es für ein riesen Vorrecht von meinem Leben, dass ich das jetzt habe, dass ich ein paar Leute habe, wo ich sage, das sind Freunde geworden von mir. Ich kann mich erinnern an eine Predigt, wo der Ralf gehalten hat. Das ist ein anderer von meinen besten Freunden. Und er hat einmal Predigt vor mehreren Jahren schon. Eine Predigt, wo es ums Thema Freundschaft gegangen ist. Und er hat einen Satz prägt, wo sich mir tief eingeschrieben hat. Er hat gesagt, frag dich nicht nur, wer könnte mein Freund werden? Warum habe ich keine Freunde? Warum haben alle anderen tiefe Beziehungen und Freundschaften und ich bin irgendwie allein und so? Frag dich nicht nur das, sondern frag dich doch mal, wem kann ich ein Freund werden? Wie kann ich für andere ein Freund werden? Wie kann ich Interesse zeigen für andere Menschen und mich für ihre Geschichte interessieren? Wie kann ich Leute Wertschätzung beweisen? Wie kann ich ein Freund werden für andere? Das hat sich mir tief eingeprägt und hat dazu beigetragen, dass ich jetzt Freunde habe in meinem Leben, wo ich sage, die bringen mich tatsächlich in Berührung mit dem Leben von Gott. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du da sitzt jetzt vielleicht und du sagst, ich habe das irgendwie nicht, wag's, zum ein Freund werden für andere. Und ohne Risiko ist das nicht zu haben. Ohne das Risiko, dass, wenn du dich für andere interessierst, das Risiko, dass der andere sich vielleicht für dich nicht gleich interessiert, wie du dich für ihn interessiert hast, oder wenn du dich verletzlich machst vor jemand anderem und etwas von dir preisgibst, es besteht das Risiko, dass der andere mit dem nicht angemessen umgeht, nicht vertrauenswürdig umgeht mit dem, was du von dir preisgibst. Das ist eine Gefahr damit verbunden, aber es lohnt sich, um diese Gefahr einzugehen. Es lohnt sich, um das Risiko einzugehen. Es ist wirklich so, wie es der John Ortberg, ein anderer Autor, der hat auch ein Buch geschrieben über Gemeinschaft und er hat den Satz geprägt. So frustrierend Menschen können sein, so schwierig ist es auch, einen geeigneten Ersatz zu finden. Und das ist wirklich wahr. Es ist schwierig, einen geeigneten Ersatz zu finden. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die Beziehungen brauchen zu anderen. Und der Glaube ist nicht alleine lebbar. Der Glaube lebt von Beziehungen, die Leute mit uns das Leben teilen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das als einen Zugang zu dem Leben, wo Gott für dich gedacht hat, entdeckst und dass du ein Freund kannst werden für andere. Jesus, ich bitte dich für uns heute Abend. Ich bitte dich, dass wir Menschen sein können, die den Mut finden, zum sich öffnen, den Mut finden, zum sich interessieren für andere Menschen. Ich bitte dich, dass wir Leute sein können, die das Risiko eingehen, sich verletzlich zu machen vor anderen, wo vielleicht sogar aus Risiko eingehen, jemanden mal zu konfrontieren, aus Liebe zu ihm, Ich bitte dich, dass wir den Mut finden können, um bestehende Beziehungen, die wir haben, Kontakt, wo wir haben, um die zu vertiefen. Und sagen, ich möchte diesen Leuten ein Freund, eine Freundin werden. Ich bitte dich, dass du uns auch Erfahrungen schenkst, wo sich Beziehungen können wirklich vertiefen, wo Beziehungen zu, oder Kontakte dürfen zu Freundschaften werden, wo man füreinander da ist und wo man sich wertschätzt und wo man sogar den Raum gewinnt, um sich auch widerstehen und um sich entgegentreten und etwas ins Leben vom anderen reinzureden, weil das Vertrauensverhältnis da ist. Ich bitte dich, dass du uns da weiterbringst und dass du uns den Mut schenkst, um selber den ersten Schritt zu machen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.